Asia Expansion Explained. Der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-how, Best Practice Cases und spannende Karriere-Talks für einen erfolgreichen Markteintritt.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer 6. Podcast-Folge von Asia Expansion Explained, der Podcast für österreichische Startups, die in asiatische Märkte internationalisieren möchten. Mein Name ist Karina Margreiter und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Gemeinsam mit Fabian Gems, Geschäftsführer von Gem Solutions, tauchen wir ein in die Chinchilla-Regionen und geben euch wichtige Tipps und spannende Insights für eure Expansionsstrategie. Heute geht es um die Menschen, die hinter einer Internationalisierung stehen. Richtig, Fabian?
Stimmt, Karina. Heute dreht sich alles um How to Recruit and Manage a Strong Team. Denn gerade für den Markteintritt in China ist ein starkes und gut funktionierendes Team essentiell. Und unser heutiger Gast hat langjährige Managementerfahrung, bereits zahlreiche Unternehmen beim Markteintritt beratend unterstützt.
Genauso ist es. Wir freuen uns, dass Lorenz Katzter heute bei uns im Podcast ist. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Klebam GmbH mit Sitz in Wien und Partner bei ITK Capital und hat bereits über 6 Jahre in Peking gelebt, wo er Unternehmen bei Wachstums- und Transformationsprojekten beraten hat. Er arbeitet außerdem seit 2008 mit europäischen KMUs zusammen, um deren Geschäft und Wettbewerbsvorteile in Asien auszubauen. Wir freuen uns auf eine spannende Diskussion mit dir. Ja, hallo Lorenz, schön, dass du heute mit uns dabei bist bei unserem Podcast Asia Expansion Explained.
Danke für die Einladung, freue mich sehr hier zu sein.
Hallo Lorenz, freue mich natürlich auch, dass du bei uns dabei bist. Erzähl uns mal ein bisschen was über dich.
Also, wie gesagt, danke euch beiden, dass ich hier sein darf. Freut mich wirklich, zu dem Thema Internationalisierung von Firmen zu sprechen. Das ist auch genau das Thema, auf das ich mich spezialisiert habe. Es geht uns darum, österreichische Firmen in Asien, vor allem in China, wettbewerbsfähig zu machen. Also wir gehen operative und finanzielle Partnerschaften mit österreichischen Unternehmern und österreichischen Unternehmerinnen ein, um ihre Firmen in Asien zu positionieren, dort aufzubauen, nachhaltig hochqualitative Strukturen zu schaffen, profitable Strukturen zu schaffen, uns eben in diesem Markt die Chancen wahrnehmen zu lassen, die wir als hochinnovatives Land in China auch haben. Aber natürlich ganz schwierige Rahmenbedingungen. Und hier mit unserem Team in Shanghai, und wir haben auch ein Team in Singapur, aber heute, glaube ich, geht es ja vor allem um China, versuchen wir eben hier die Firmen wirklich zur Wettbewerbsfähigkeit auch in diesem schwierigen chinesischen Markt zu führen. Das ist meine Aufgabe oder die Aufgabe von uns, von unserem Team.
Ja, sehr gut.
Wie lange macht ihr das schon? Also,
insgesamt bin ich eigentlich mittlerweile seit fast 15 Jahren in dem Spannungsfeld China, Österreich unterwegs, habe selbst 6 Jahre in China, in Peking gelebt und habe dort dann erst einmal für eine bekannte amerikanische Managementberatung im Pekinger Büro gearbeitet und habe dort vor allem für ausländische Firmen, das waren damals nicht nur europäische Firmen, das waren auch brasilianische Firmen, australische Firmen, auch japanische Firmen, habe mit denen gearbeitet, um Marktstrategien festzulegen, Märkte aufzubauen und so weiter und so fort. Ja, so hat das begonnen eigentlich. Selbstständig bin ich gemeinsam mit meinen Partnern seit 2 Jahren. Ja, seit 2018 haben wir uns selbstständig gemacht und machen das sozusagen.
Ja.
Selbstständig.
Sehr gut. Ja, Fabian, ich glaube, der Lorenz ist heute unser perfekter Gast, wenn wir zum Thema How to Recruit and Manage a Strong Startup Team sprechen. Und wir haben jetzt schon ein bisschen über Gründung in China gesprochen, auch Do's and Don'ts. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir starten gleich direkt in das Thema und fragen dich, Lorenz, wie geht man denn eigentlich vor, wenn man schon eine Niederlassung in China gegründet hat und eben jetzt ein Team aufbauen will? Beziehungsweise jetzt als österreichisches Startup vielleicht die ersten Mitarbeiter einstellen möchte.
Genau. Also bevor ich ins Detail dieser Frage gehe, vielleicht noch ganz kurz ein paar Sätze zum Hintergrund. Ja, und warum ich glaube, dass das eine ganz wichtige Frage ist, eigentlich eine ganz entscheidende Frage. Wir arbeiten vor allem mit KMUs, ja, also Klein- und kleinen und mittleren Unternehmen und nicht jetzt direkt mit Startups. Ich glaube aber, die Frage, wie ich in China jetzt ein Team aufbaue und wie ich dort eigentlich meine Niederlassung, meine Firma aufbaue, ist da sehr ähnlich. Also meine Erfahrung würde mir sagen, dass es das für Startups gilt, als auch für KMUs. Ja? Das Ziel der Internationalisierung, das ist, glaube ich, ganz wesentlich. Bevor man einfach beginnt, Leute anzustellen, muss man sich wirklich bewusst sein, was bedeutet Internationalisierung einer Firma. Internationalisierung bedeutet in allererster Linie, in einem neuen Markt erneut Wettbewerbsfähigkeit herzustellen. Ja? Ich darf nicht annehmen, dass ich aufgrund einer starken Technologie in meinem Heimatmarkt oder einer starken Marke in meinem Heimatmarkt in diesem neuen Markt in China, in unserem Fall, gleich wettbewerbsfähig bin. Ganz im Gegenteil. Ich bin erst einmal im Nachteil. Das ist das sogenannte Konzept der Liability of Foreignness. Ich habe einen Nachteil. Und dieser Technologie zum Beispiel, also reden wir jetzt einfach mal aus Technologiebetriebe repräsentativ, weil das eine große Industrie bei uns in Österreich darstellt, kann diese Technologie nicht einfach verwenden und ist sofort in China wettbewerbsfähig und alle Türen wird geöffnet und die Mitarbeiterinnen der Firma zu und die Mitarbeiterinnen, das funktioniert so nicht. Ja? Also ja. Das ist ein Trugschluss und wir überschätzen oft auch unsere Wettbewerbsfähigkeit in diesem ausländischen Markt. Also das grundsätzlich.
Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber das ist, glaube ich, ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Keiner wartet in China auf österreichische Produkte.
Nein.
Also wenn man deine schönen Worte jetzt in ein ganz was Einfaches verwandeln will, dann würde man sagen, keiner wartet in China auf österreichische Produkte. Also da gibt's dann keinen roten Teppich, der ausgerollt wird, oder ein Fast-Track-System, dass die österreichischen Kleinunternehmer, mittlere Unternehmer dann erfolgreich sein sind. Also nur um das nochmal kurz zusammenzufassen.
Ja, genau. Also es ist schon so, dass natürlich viele österreichische, gerade, also ich sage mal, Leitbetriebe, und damit meine ich jetzt nicht die Großen, sondern auch die KMUs, die wirklich führend in ihren Nischen sind, unzählige Anfragen kriegen aus China, ob sie nicht dort den Vertrieb übernehmen können für die Firma etc. pp. Aber wie gesagt, wenn man dann dort ist, ist es nicht so automatisch, hallo, wir sind die Firma XYZ. Sie können gerne bei uns bestellen ab sofort und los geht's. Das funktioniert nicht. Ja. Woran liegt das? Und da kommen wir dann ganz gleich zu diesem entscheidenden Thema Team. Ja. Also ich muss in diesem Internationalisierungsschritt jetzt schauen, dass ich die Technologie von Österreich nach China transferiere. Das ist der erste Schritt. Ja. Das sind die sogenannten Transferable Firm-Specific Advantages, also firmenspezifische Vorteile, die ich aber transferieren kann. Eine Technologie, eine Marke etc. pp. Auf der anderen Seite habe ich jetzt einen Riesenmarkt. Das ist ja auch ein Grund oder das ist die Motivation, warum ich in diesen Markt eintreten möchte. Oft, ja, ich möchte diesen großen Markt bedienen. Gerade im Thema Automatisierung, wir haben gerade vorher darüber gesprochen, da möchte ich teilhaben. Viele meiner Kunden sind schon vor Ort. Ja, wenn wir in der Automobilbranche reden, jetzt liefere ich am Magnet, die sind natürlich vor Ort. Jetzt möchte ich die nicht nur in Österreich bedienen, ich möchte sie auch in China bedienen. Ja, also ich habe auf der einen Seite, jetzt habe ich meine Technologie, auf der anderen Seite habe ich diesen Riesenmarkt, den ich bedienen möchte. Und da ist eine Riesenlücke zwischendrin. Und da kommt genau, wo das Team hineinkommt. Ich brauche ein gutes Team vor Ort, das es schafft, die Technologie wirklich auch anzunehmen in China, zu erlernen. Ich muss unheimlich viel Wissenstransfer machen, um dort Kapazitäten aufbauen, Capacity Building. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von Produktionskapazitäten, sondern vor allem in Wissenskapazitäten. Wie gehe ich mit diesen Technologien um? Wie implementiere ich diese Technologien etc.? Ja? Wir sind ja oft in Nischen tätig. Die Leute haben das vielleicht teilweise noch gar nicht gesehen. Ja, das können wir gleich auch beim Recruiting sprechen, weil je nischiger ich bin und ich möchte genau eine Person haben, die das auch schon kann, desto teurer wird's, ja. Also, das sind unheimlich viel Komplexität. Das ist das eine. Also, Sie müssen diesen Wissenstransfer herstellen können, in China auch, also annehmen, ja. Und das zweite ist, Sie müssen dann in diesen Markt eindringen. Sie müssen die Strukturen aufbauen, Sie müssen die Netzwerke aufbauen, Sie müssen die Kanäle aufbauen, die Beziehungen. All das muss dann aufgebaut werden. Und dazu brauche ich, und weil ich gesagt habe, ein gutes Team, was bedeutet für mich ein gutes Team, so wie wir das erfahren haben, das bedeutet vor allem zwei Sachen. Es muss unternehmerisch handeln und es muss verlässlich sein. Das sind die zwei für mich Kernelemente, die ich in einem Team sehen möchte. Ich brauche das Unternehmertum, das lokale Unternehmertum, um eben meine Wege, und da sind wir wieder beim Thema Startup, weil eigentlich baue ich dort eine neue Firma. Ich muss, wie ich vorher gesagt habe, erneut die Wettbewerbsfähigkeit herstellen. Ja, ich habe eine Technologie jetzt, aber ich muss trotzdem erneut diese Wettbewerbsfähigkeit haben. Dazu brauche ich Unternehmertum. Andererseits brauche ich Verlässlichkeit, weil ich ja jetzt nicht nur eine lokale Niederlassung bin, in dem Sinne, ich bin ja eingebunden in ein globales Ganzes. Also aber auch Verlässlichkeit, damit sich die Leute in Österreich auch wohlfühlen mit dem, was vor Ort passiert. Ja, bei allem Unternehmertum müssen sie sich auch wohlfühlen, müssen ruhig schlafen können. Zum anderen aber brauche ich die Verlässlichkeit, weil ich möchte die Informationen aus dem Markt, jetzt aus dem lokalen Markt aufnehmen, die global vernetzt verarbeiten. Und dann entsteht nämlich nicht nur, dass ich lokale Wettbewerbsfähigkeit in Österreich habe und lokale Wettbewerbsfähigkeit in China habe, dadurch entsteht globale Wettbewerbsfähigkeit. Mhm. Und nachdem wir, und dann bin ich auch gleich am Ende hier, weil dadurch entsteht eigentlich dieser Sprung, der ganz wesentlich ist für Firmen, die in globalen Industrien tätig sind. Und das wird zunehmend durch die Digitalisierung, werden die Industrien global, müssen sie relativ schnell internationalisieren. Das heißt, wir sind auch bei dem Thema Born Globals. Sie müssen relativ schnell internationalisieren, um diese Vernetzung herstellen, um diese globale Wissensaustausch herstellen, Synergien herstellen, gemeinsam Kunden auf der ganzen Welt gemeinsam bearbeiten. Ja. Das ist dann wirklich globale Wettbewerbsfähigkeit. Und die ist notwendig, um langfristig in einer globalen Industrie zu bestehen.
Definitiv. Also ich glaube, auch unsere vorherigen Gäste in unserem Podcast geben dir da vollkommen recht. Wir hören Gott sei Dank immer wieder die gleichen Aussagen. Und jetzt ist meine Frage oder vielleicht auch die Frage unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie finde ich denn jetzt die Personen? Sagen wir mal, ich habe jetzt die Gründung eben gemacht und jetzt will ich eben in China, ich habe geraced, habe jetzt genügend Geld. Wie komme ich zu diesen Personen? Bei uns gibt's ja LinkedIn, sonstige Presseaussendungen, wo man vielleicht jetzt recruiten kann. Aber wie läuft das denn in China? Oder wo finde ich denn diese Personen, die das Unternehmertum haben, von dem du gesprochen hast?
Genau. Also ich glaube, im Sinne von wenn wir über Kanäle reden, wie gehe ich jetzt vor? Ja? Es gibt, also wie wir vorgehen normalerweise, gut, vielleicht bevor ich damit bin, wir überlegen uns, das heißt, wie gesagt, was für ein Profil suchen wir überhaupt? Ja, weil es kommt ja wirklich darauf an, was für ein Budget habe ich zur Verfügung und was für ein Profil, wie ist meine Strategie, um mein Team aufzubauen. Ich kann grundsätzlich, finde ich, kann ich zwei Möglichkeiten wahrnehmen. Ich kann zuerst versuchen, eine leitende Position zu besetzen. Mit dieser Person versuche ich dann das restliche Team aufzubauen. Und diese Person ist auch erst einmal die Person, mit der ich beginne, den Markt zu erproben. Weil ich werde nicht vorgehen und da jetzt einmal gleich 10 Leute anstellen. Ja, also das ist für die meisten Firmen nicht der Fall, sondern wir reden, dass man über einen Zeitraum von 1,5-2 Jahren vielleicht ein Team von 5-6 Leuten einmal versucht aufzubauen. Es sei denn, also wenn wir von KMUs reden und wenn Startups natürlich Big Funding haben, dann kann das natürlich anders ausschauen, dass die sofort ein riesen Team aufbauen. Mhm. Meine persönliche Erfahrung von den Wiener oder österreichischen Firmen ist aber, dass man erst einmal versucht, hier 5-6 Leute aufzubauen über einen Zeitraum. Ja. Ich kann zwei Sachen machen. Ich kann zuerst versuchen, eine leitende Person zu finden, mit der Hilfe ich dann das Team aufbaue. Oder ich gehe den anderen Weg. Das ist, wie wir das teilweise machen, weil wir die leitende Funktion selbst übernehmen in den Firmen, die wir betreuen. Wir sind das Management vor Ort. Wir suchen uns schon die Teammitarbeiter. Da rede ich dann aber von Juniors. Also das eine ist eine eher Senior-Position. Da recruite ich natürlich ganz anders, als wenn ich eine Junior-Person suche. Ja? Also das macht einen Unterschied. Und dann ist natürlich das Budget. China ist ein unheimlich teurer Markt für gute Leute. Also in China gute Leute anzustellen, muss mir klar sein, dass ich wirklich vergleichbare internationale Managementgehälter zahlen muss. Ja, also die Illusion, China sei günstig und gerade wenn ich natürlich in Hotspots wie Shanghai arbeite und wirtschafte, dann ist das verdammt teuer, dort Management zum Beispiel, eine lokale Führungspersönlichkeit anzustellen. Ja, also das muss mir auch klar sein. Also ich würde sagen, es ist nicht so einfach, dass ich sage, ich gehe auf diesen Kanal und suche meine Person oder ich gehe auf den Kanal. Ich muss mir zuerst überlegen, wie mache ich das überhaupt? Ja, das ist einmal das Erste. Wenn wir jetzt natürlich Managementpersönlichkeiten suchen, ist der Weg ganz klar, da wäre ich jetzt auch nicht, also gut, da kann ich auf LinkedIn posten und so weiter und kann schauen, das könnte ich unter anderem machen, wird aber nicht sehr viel Erfolg haben. Wir gehen über Headhunters. Also wenn ich für eine spezielle Nische, zum Beispiel wir vertreten jetzt eine Firma im Laserbereich mit Laserschweißanlagen, wenn ich da wirklich eine gute Person finden möchte, die mit Laserschweißanlagen gearbeitet hat und eventuell schon diese Netzwerke hat, die ich brauche, um meine Wettbewerbsfähigkeit in diesem Markt herzustellen, die dann vielleicht schon bei Foxconn Laserschweißanlagen installiert hat in den Fabriken in Guangdong und so weiter, da komme ich nicht einfach so hin. Ja? Also entweder ich habe die persönlichen Netzwerke, irgendwie Glück, dass irgendjemand kennt, mit dem man gemeinsam studiert hat in seiner Zeit an der Fudan University oder sonst irgendwo, dann ist das natürlich der allerbeste Weg. Aber das gilt ja überall. Das unterscheidet sich in der Hinsicht überhaupt nicht. Weil da baue ich das Vertrauen auf, da habe ich eine gewisse Verlässlichkeit. Das ist ja das Thema, was wir eben gerade angesprochen haben, Unternehmertum und Verlässlichkeit. Das ergibt sich aus den Netzwerken. Das Zweite ist, in dieser Hinsicht verwenden wir oft, wenn wir Führungspersönlichkeiten suchen, tatsächlich Headhunter. Mhm. Ja, weil wir nischentätig sind und weil wir gezielt und schnell diese Leute finden wollen. Wenn ich Junior, also wenn wir zum Beispiel, jetzt haben wir die gefunden, oder wir beginnen jetzt einfacher, also das gar nicht abwerten, sondern einfach ohne so viel Erfahrung, dann sind die Messen unheimlich gut. Also wir haben öfters Ausstellungen gemacht auf HR-Messen, wo die ganzen Studentinnen und Studenten sich dann bewerben. Man dringt da wirklich durch und über die versuchen wir dann neue Leute zu finden. Mhm. Ja, also wir haben noch nie, sagen wir jetzt 10 Leute also gleichzeitig eingestellt. Das haben wir noch nicht gemacht. Da musst du dann vielleicht tatsächlich noch einmal anders vorgehen. Wir bauen das Team eigentlich langsam auf. Ja, einfach auch um den Cashflow der Firmen zu schonen. Ja, weil, wie gesagt, das ist nicht unbedingt günstig, genau. Also so gehen wir vor, wenn wir Leute suchen. Also wir versuchen uns, entweder, wenn es wirklich um professionell erfahrene Leute geht, über Headhunter zu helfen, über die eigenen Netzwerke, wenn immer wir können. Wir haben gute Netzwerke, also wir kommen da relativ weit, gerade in der Industrie, oder tatsächlich dann über die Plattformen. Es gibt ja unzählige HR-Plattformen in China, diese zu verwenden. Mhm. Ja. Also das.
Jetzt hast du, glaube ich, ganz, ganz sehr viele wichtige Punkte angesprochen. Versuchen wir das vielleicht noch einmal ein bisschen zu zerlegen. Das heißt, auf der einen Seite sagst du, natürlich klar, das unterscheidet sich wahrscheinlich dann nicht so sehr von Europa, wenn man die Netzwerke ohne dies hat und über diese Netzwerke glücklicherweise jemanden findet, der ohne dies in das Profil reinpasst, dann ist es klar. Die andere Seite ist wahrscheinlich auch jetzt nicht so unterschiedlich zu Europa. Das heißt, man geht über Headhunter. Und dann der Top-Down-Approach, dass man mal eine Person einstellt, dem man vertraut, die man aufzieht, denen man den Business-Spirit der Firma mitbringt. Das würde ich sagen, ist auch relativ vergleichbar zu, wenn man jetzt ost-südosteuropäische Märkte anschaut, würde man wahrscheinlich ähnlich machen. Kannst du uns ganz kurz erklären, aus deiner Erfahrung raus, was ist der Unterschied zwischen China und Europa? Was fühlst du, wo der Unterschied ist? Weil wenn man das jetzt so hören würde, dann würde ich sagen, nicht na nona nicht, natürlich steckt da sehr viel Komplexität dahinter, aber was ist der Unterschied zwischen China und Europa?
Ja, okay, ja, gern. Also richtig, also es gibt gewisse Sachen, die sich überschneiden. Es gibt aber auch Sachen, die sich merklich unterscheiden. Ja, vielleicht für mich die Priorität ist nicht unbedingt, welchen Kanal verwende ich, weil da fragt man halt, okay, was ist der Kanal, der am besten geht, gegenüber Xiaobin oder gegenüber andere. Das ist nicht das entscheidende Kanal. Das Entscheidende ist wirklich, dass man sich bewusst ist, wie gehe ich vor? Das habe ich gerade erklärt. Und das Zweite sind zwei Eigenschaften, die in China, glaube ich, schon noch ganz speziell sind. Das Erste, wenn ich als österreichische Firma in China eintrete, ja, und ich baue dort ein kleines Team auf. Und da sind wir wieder beim Thema vielleicht, ohne irgendjemandem hier wirklich Unrecht zu tun. Aber wenn ich hier sehr erfolgreich bin, kann ich mir leicht überschätzen und glaube, dort finde ich sofort Leute. Das stimmt überhaupt nicht. Ja? Wirklich gute Leute zu finden, ich habe keinen großen Namen in China, es kennt mich niemand in China. Ja? Die Technologie ist vielleicht teilweise, kennen die Leute nicht. Das ist für viele chinesische Absolventinnen und Absolventen zum Beispiel erst einmal uninteressant. Ja? Sie wollen Sicherheit in ihrem Arbeitsplatz oft. Das heißt, sie gehen, wenn sie irgendwie in staatsnahe Betriebe, SOEs, ja, oder sie gehen tatsächlich selbst auch in staatliche Strukturen hinein, ja, oder sie gehen zu den großen ausländischen Namen. Also bleiben wir in der Industrie, da sind wir bei Siemens, ABB, ThyssenKrupp und so weiter, ja, Magna. Weil das hat eine globale Strahlungskraft. Das kennt man auch in China. Das ist, gibt den Leuten einfach auch dieses Aushängeschild, ja, da dabei zu sein. Und es gibt ihnen die Sicherheit, ja, und die Möglichkeiten, sich natürlich auch innerhalb dieses Unternehmens weiterzuentwickeln. Also das Thema Sicherheit durch den Job ist vielleicht noch ein wesentlich stärkeres, als das bei uns der Fall ist, ja. Weil einfach die Hintergründe, die demografischen Hintergründe, das Wohlstandsniveau, ja, die Sicherheitsnetze sind komplett andere. Das heißt, wenn wir unsere KMUs in China aufbauen, haben wir es wahnsinnig schwer, diesen, und du hast den ersten Angestellten oder die erste Angestellte, denen zu versichern, dass das ein sicherer Job ist, dass das ein guter Job ist, dass das eine gute Firma ist. Die kennen die Firma ja nicht. Ja, das ist eine in Österreich eine kleine KMU mit 70, 80 Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, das ist in China irrelevant. Ja, also da diese Überzeugungskraft zu leisten, dass das wirklich ein guter Job ist, wo man wirklich auch viel machen kann, das ist ganz entscheidend. Und da ist es für KMUs, sind wir alle das wirklich im Nachteil. Mhm. Also wenn ich da als Siemens eintrete oder sonst irgendwas, da habe ich die Kapazität, wirklich Teams aufzubauen. Das KMU muss ich da durchaus lange suchen, bis dann jemand auch wirklich anbeißt. Also, ja. Das ist der erste große, würde ich sagen, Unterschied. Ich glaube, in Österreich fühlt man sich wohler, bei einem KMU einzutreten. Ja, das ist für uns, weil es auch so eine starke Struktur bei uns hat, eher möglich. Ja. Das Zweite, was ganz entscheidend ist, wenn ich mich auf diesem Weg mache, ein Team aufzubauen, ist der hohe Turnover, der entsteht. Ich muss erwarten, dass ich dauernd recruiten muss. Also möchte ich ein Team von 5, 6 Leuten aufbauen. Das ist wahrlich nicht viel, aber es ist nicht so, dass ich jetzt einfach 4, 5 Leute über 3, 4 Monate finde und die bleiben dann noch da und die sind dann auch gut, sondern ich muss mich auf einen konstanten Turnover einstellen. Ja? Mhm. Weil teilweise kommen die Leute in die Firma rein, ja, sie haben das, kommen dann aber drauf, das ist doch nicht das Richtige für sie und gehen auch wieder. Zum Beispiel, wir hatten den Fall in einer unserer Firmen, reingekommen, dass wir sind im Hochtechnologiebranche, aber diese Person hat dann nach gut 2 Monaten erkannt, dass es einfach nicht hochtechnologisch genug ist. Die wollten wirklich in Deep Tech, AI und so weiter und so fort. Das konnten wir nicht bieten. So fortgeschritten war die Technologie dann doch nicht. Dann haben wir diese Person wieder verloren, nachdem wir sie 2 Monate ausgebildet haben. Yeah. Dann falle ich natürlich wieder zurück. Also da kommen wir wieder zum Thema Kapazitätsbildung. Dieser hohe Turnover macht es unheimlich schwierig, diese Kapazitätsbuilding hinzugehen. Und darauf muss ich mich einstellen. Also wir sind die ganze Zeit im Recruiten. Wir schauen auch die ganze Zeit. Wir stellen nicht dauernd Leute an, aber wir halten uns die Leute im Hintergrund bereit, weil wir wissen, es kann auch sein, dass wir draufkommen, die Person hat uns einfach dann auch zu viel versprochen. Das funktioniert dann, hat dann vielleicht selbst nicht die Kapazität, unternehmerisch zu handeln oder die Kapazität verlässlich zu handeln, dann müssen wir uns auch wieder trennen von dieser Person. Meine Erfahrung in den letzten 2 Jahren war, dass es relativ einfach ist, auch wenn man jemanden angestellt und dann sagt, kommt man nach ein paar Monaten drauf. Nein, das funktioniert so nicht, sich von dieser Person dann auch wieder zu trennen. Wir versuchen, die Personen möglichst lange zu halten, ihnen möglichst lange eine Chance zu geben, weil wir auch glauben, dass dadurch echt Loyalität entsteht. Und Loyalität ist ganz entscheidend, um diesen Kapazitätsaufbau herzustellen. Aber wenn es nicht geht, geht es nicht. Weil wenn ich ein Team von 4, 5 Leuten aufbaue, kann ich nicht eine Person, die nicht wirklich unternehmerisch handelt oder verlässlich ist, mittragen. Ja. Das funktioniert dann halt einfach nicht. Ja. Also das sind so die 2 großen Unterschiede, die ich den Zuhörerinnen und Zuhörern an dieser Stelle mitgeben möchte. Ja.
Und ich glaube, 2 wichtige Themen, die du da auch dabei angesprochen hast. Das eine ist einmal das Employer Branding. Also wie behalte ich die möglichst lange bei mir, damit eben die Retention Rate relativ hoch ist. Und auf der anderen Seite natürlich auch, wie selektioniere ich genau diese Personen, die dann auch das halten können, was sie versprechen. Und das wäre vielleicht die 2. Frage. Vielleicht kann ich dich da ganz kurz ein bisschen noch mit einer Frage löchern. Wenn du über Headhunter gehst oder wenn du über Netzwerke gehst, ist es was anderes. Mhm. Das heißt, da hast du ja schon die Reputation, da hast du schon ein gewisses Maß an Vertrauen. Auf der anderen Seite, wenn du über Headhunter gehst, der chinesische CV ist ja auch unterschiedlich zu den europäischen, nicht?
Ja.
Da wird ja sehr viel raufgeschrieben, er wird auch ganz anders formatiert. Ja. Du kennst das aus deiner Zeit. Kannst du uns da vielleicht ein paar Tipps geben aus deiner Erfahrung, wenn ihr immer wieder sucht? Mhm. Was sind für euch so ein bisschen die Indikatoren, wo ihr sagt, da weiß ich, da kann ich mich drauf verlassen. Und jetzt ohne, dass da draufsteht, dass es von einem der Top, du hast die Fudan University angesprochen, ohne dass sie jetzt von den Top-Universitäten kommen. Ja. Was ist da euer Ansatz in dem Bereich?
Also unser Ansatz in dem Bereich ist, dass wir uns auch nur begrenzt auf den CV verlassen. Ja, also jetzt nicht, weil ich irgendjemandem was unterstellen möchte, aber weil es dann durchaus schon auch schwierig ist, aus den verschiedensten Themen wirklich was heraus zu lesen. Also wir suchen schon nach guten Leuten, also die wirklich diese Merkmale auch mitbringen, also gute Universitäten natürlich, ja. Wobei wir halt im Ingenieursgeschäft, also wir suchen dann halt die aus von Unternehmen, von Universitäten, die halt auch in diesem Bereich bekannt sind. Also das machen wir schon auch, ja. Es gibt ja unzählige wirklich gute Institute, ja. Also der Fluss an Leuten ist durchaus gegeben, ja. Also darauf achten wir auf alle Fälle. Wir achten natürlich auch auf, und das unterscheidet sich halt nicht, wir achten natürlich darauf, wer waren die vorherigen Arbeitgeber. Ja? Also wir schauen natürlich, wenn jemand, zum Beispiel im Unternehmen jemand eingestellt, der hat halt bei ABB gearbeitet. Das ist natürlich für uns gibt uns eine Sicherheit. Also insofern unterscheidet es sich in dieser Hinsicht für uns nicht. Wir versuchen genau diese Sachen herzustellen. Was wir allerdings anders machen, ich glaube, wir streuen sehr breit. Ja, also wir laden viele Leute ein, wahrscheinlich viel mehr, als wir hier so machen würden, weil wir wissen, wir brauchen diese Breite, um auch wirklich dann ein, zwei Personen zu finden. Und wir gehen durch wirklich rigorose Tests, ja, wo wir auch, und das ist auch wieder ganz wichtig, ich denke mal bei der Internationalisierung, es geht nicht darum, dass die Firma oder dass jetzt in China alleine in der Isolation gearbeitet wird. Es geht immer darum, gemeinsam mit der österreichischen Firma diese Firma aufzubauen. Wo wir das österreichische Team sehr stark dann auch einbinden. Also wenn wir sagen, wir suchen jetzt technologische Leute, dann lassen wir aus Österreich Technologietests aufstellen. Also wir haben die ersten Interviews, die werden dann lokal geführt. Dann geht es auch zu überregionalen, also Österreich-China-Interviews, die machen wir dann einfach über die digitale Kommunikation, wie das ganz normal funktioniert. Da testen wir natürlich auch, wie gut ist das Englisch. Ohne Englisch ist es ganz schwierig. Ja, das funktioniert kaum, weil ich den Wissenstransfer nicht herstelle. Also Englisch ist für uns, obwohl es vielleicht so banal klingt, aber ein ganz entscheidendes Merkmal, um diese Kapazität letztendlich aufzubauen. Weil wenn die Leute nicht Englisch sprechen, nicht gut genug Englisch sprechen, dann schaffe ich es nicht, wenn ich jetzt in einer Fabrik spreche und mit einem Ingenieur in Österreich reden muss. Das funktioniert nicht. Also sie müssen schon bilingual sein. Ja. Und da lassen wir sie dann auch durch Tests laufen. Also wir haben dann technische Tests aufgebaut, die müssen sie dann ausfüllen, müssen sie bestehen. Und dadurch gewinne ich Sicherheit. Nicht nur das, was auf dem Papier steht, sondern tatsächlich das, was ich dann auch abgeprüft habe. Ja, also so gehen wir vor, um uns die richtigen Leute zu finden. Mhm. Und dann bin ich natürlich schon, wir wissen, dass der Turnover relativ hoch ist. Also wir vereinbaren natürlich ganz klare Geheimhaltungsregeln für alles, was dann, weil sehr viel Wissen dann transferiert wird, ja, weil es anders nicht funktioniert. Da müssen ganz klare Geheimhaltungsregeln aufgestellt werden. Und das ist ja das noch, sag ich mal, als Kernelement. Ja. Mhm.
Ich glaube, ganz ein wichtiger Punkt, diese Tests, ja. Man hört ja immer wieder, oder ein Laie von China würde sagen, ja, aber da geht es ja immer wieder um das Thema Gesichtsverlust und so weiter und so fort. Wie sehr kann man denn die Chinesen unter Druck setzen? Diese Frage wurde mir mal gestellt, ja. Also wie sehr kann ich die da jetzt knebeln in diesen ganzen Tests, bevor sie mir davonlaufen, bevor ich überhaupt ein Assessment gemacht habe? Was ist da deine Erfahrung?
Also unsere Erfahrung ist eigentlich, dass das im Sinne von wenn wir hier von Face Value sprechen und Gesichtsverlust und so weiter, in der Hinsicht sind unsere Tests schon tough. Also die müssen, wir sind natürlich freundlich und auch wenn wir zum Beispiel wenn wir jetzt einen österreichischen Ingenieur oder eine österreichische Ingenieurin eben in dieses Interview führen, gemeinsam mit dem chinesischen Kandidaten oder mit der Kandidatin, sind wir tough, aber natürlich immer freundlich. Ja, also ich glaube, da kann man schon tough sein. Und da muss man auch tough sein, ja. Weil die Internationalisierung kostet ohnehin schon viel Kapital, ja. Und das muss man möglichst diese Fehltritte vermeiden. Wir wissen, dass der Turnover hoch sein wird, ja. Egal, wie gut ich aussuche, es wird einen regelmäßigen Turnover geben, ja. Da muss ich tough sein, da muss ich tough bleiben. Und da können wir auch nicht Leute durchlassen, von denen wir nicht überzeugt sind, dass sie wirklich gut sind und die das auch wirklich hervorragend gemacht haben. Also da sind wir tough. Da sehen wir nicht das Problem mit Gesichtsverlust. Ich muss einfach in der Delivery freundlich sein und nicht arrogant und nicht überheblich darüber kommen und unfreundlich. Aber das ist, glaube ich, eh selbstverständlich. Mhm. Ja. Aber dann einfach, ja. Also ja. Da haben wir keine Schwierigkeiten oder Probleme entdeckt, da, dass wir die nicht respektabel oder toll behandeln. Ja,
nein, ich glaube, das ist eh super. Fabian, jetzt kommt uns immer wieder ein Begriff fliegt uns zu, vor allem im Startup-Ökosystem. Ich bin mir nicht sicher, ob alle Zuhörerinnen und Zuhörer den schon kennen. Was bedeutet denn 996 in China und wie siehst du das für österreichische Startups, die eben dorthin internationalisieren wollen? Vielleicht erklärst du uns dazu ein bisschen die Hintergründe.
Also 996 bedeutet im Endeffekt, dass ich sehr viel arbeite oder dass das Team sehr viel arbeitet. Ja. Es steht für eigentlich von 9 bis 9, 6 Tage die Woche. Ja, also wir reden von 12 Stunden Tag, 6 Tage Woche. Albert Einstein würde sagen 72 Stunden, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ja. Das war nicht nur im Startup-Bereich, auch damals, als wir in der Beratung gearbeitet haben, wobei Beratung ein Sonderfall ist, vielleicht ein bisschen, es wird wahnsinnig viel gearbeitet, es gibt eine wahnsinnige Bereitschaft, lange zu arbeiten. Ja, wobei ich dieses Thema 9 und 6 jetzt auch einfach jetzt nicht nur, sage ich, 9, also 12 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche zum Beispiel, was wir auch sehr oft sehen, weil China ein Riesenmarkt, jetzt ist unser Headquarter in Shanghai und wir müssen Leute aussenden nach Peking, nach Guangzhou etc. pp. Es besteht auch da eine unheimliche Bereitschaft, sehr, sehr lange auch dann bei den Kunden und Kundinnen vor Ort zu bleiben und auch gar nicht zurückzukommen. Also wir hatten einen Mitarbeiter, der so seine Familie, die haben ein Kind bekommen, das war kein Thema, dass der sofort wieder weggeflogen ist und dann beim Kunden vor Ort, bei einem Automobil OEM dort unsere Produkte installiert hat, ist dann teilweise auch übers Wochenende gar nicht zurückgeflogen, weil, und das ist wieder ganz interessant, wenn er Dienstreise ist, er, zum Beispiel ist das bei uns so geregelt und das ist, glaube ich, auch eine ganz gängige Regelung, du gibst ein Budget vor, dass diese Person auf seiner Dienstreise ausgeben darf, für Hotel und so weiter und alles, was er drunter bleibt, bleibt ihm selbst oder ihr selbst, der Mitarbeiterin. Ja. Das heißt, für die ist es eine zusätzliche Möglichkeit, Geld zu verdienen, zusätzlich zu ihrem normalen Gehalt. Und damit sind sie unheimlich schnell bereit, zu sagen, ja, du, wisst was, ich hab gesagt, bitte komm doch zurück nach Shanghai, ist überhaupt kein Thema, ja, damit du eben mit deiner Familie zusammen bist. Das war keine, ist dort geblieben, hat die paar hundert RMB zusätzlich eingesteckt jeden Tag. Und das war total okay für alle Beteiligten. Ja. Also ich glaube, wir müssen uns da schon einstellen, auch darauf, dass dass sehr viel für den Job auch wirklich in der Hinsicht, würden wir sagen, aufgegeben wird. Aber das wird eben anders bewertet dann teilweise auch. Ja. Also da können wir nicht mit unseren Vorstellungen in diesen Tag oder das Team führen. Dann muss man auch wirklich ihnen die Freiheit lassen und da auch nicht zurückhalten. Also bitte, wenn Sie, das ist durchaus akzeptabel und durchaus gut, ja, wenn Sie sich so zusätzlich auch Möglichkeiten schaffen, für das zu verdienen.
Definitiv. Ja, definitiv. Also ich glaube, ich kann vielleicht kurz aus meiner Erfahrung bisher mit Chinesinnen und Chinesen, ich glaube, es ist sehr üblich, eben, du hast es angesprochen, wenn man ein Kind bekommt, dass dann eigentlich die Großeltern auf das Kind aufpassen und man sehr schnell wieder zurück in den alten Job geht. Also wirklich, wir sprechen hier von Monaten. Also nicht wie bei uns jetzt, man nimmt sich vielleicht bis zu 2 Jahre Karenz. Also das ist nicht möglich in China oder wird nicht gemacht. Ja, genau. Also ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Unterschied.
Ja, klar. Und ich glaube, was auch mitzunehmen ist für die österreichischen Unternehmen ist, wenn man ein Team aufbaut in China und dann auch diesen Connects herstellen will, dann darf man nicht überrascht sein, wenn man am Samstag um 8 am Abend eine WeChat-Message bekommt. Ich glaube, das ist auch etwas, was auch immer wieder befremdlich ist. Es ist Freitagnachmittag, warum bekomme ich da einen Anruf aus China? Weil in Österreich machen wir um 13 Uhr, ich drücke es jetzt überspitzt aus, ja. Wir machen da die Bude zu und dann legen wir die Füße hoch, nicht? Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für alle Startups zu mitnehmen. Also wenn ihr euch auf China einlässt, dann müsst ihr euch auch auf diese Herausforderung, dass man immer, und ich war 7 Tage die Woche, die ganzen 2 Jahre, jeden Tag erreichbar. Und ob das um 23:45 am Abend ein Handy geläutet hat, dann habe ich es trotzdem abgehoben, weil das einfach die Herausforderung des Marktes ist.
Ja.
Oder wie siehst du das?
Nein, absolut. Also es ist so, es ist natürlich, also ich habe die, also das ist auch ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, die Herausforderung des Marktes, es ist unheimlich schnelllebig. Ja, also ich muss mich darauf einstellen, dass ich wahnsinnig schnell reagieren muss auf die Themen, die entstehen, auf die, wenn jetzt irgendwelche Leads entstehen, wenn Anfragen entstehen, Entwicklungen entstehen, da muss ich ganz schnell reagieren können. Deswegen auch wieder das Thema Unternehmertum. Ich brauche Leute, die vor Ort, eine Kern für mich Charakteristik von Unternehmertum ist auch Responsiveness. Ja, und also, dass ich wirklich reagieren kann auf das, was ich aus dem Markt erfahre oder und so weiter. Also schnell sein, das heißt auch 7 Tage die Woche verfügbar sein, ist wirklich, ist ganz normal. Ja, also ich bin teilweise so, da trage ich dann meine, sage ich mal, in der Hinsicht eher ruhige österreichische Mentalität, dass ich sage, also ich versuche nicht zu texten am Wochenende. Ich versuche nicht, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort am Wochenende mit irgendwelchen Nachrichten zu weil ich mir denke, ich belästige sie, aber es ist nicht so. Sie wundern sich immer, warum ich mich so anstelle. So, ja, okay, bitte, jetzt hör auf so. Ja, das ist ja ist kein Thema. Oder ich sag halt auch, jetzt haben wir echt hart gearbeitet, um hier ein Projekt zu gewinnen. Jetzt macht's mal einen Tag frei. Nehmt euch den Freitag frei. Das ist auch kein Holiday, da ist einfach Homeoffice, so oft, ja, und macht euch einen schönen Tag, ja. Nein, du, das wird überhaupt nicht verstanden. Warum sollten wir das tun? Es ist, ja, danke, aber nein, wir kommen, wir machen weiter und wir arbeiten, ja. Also, ja. Da merke ich das, selbst auf der, wenn ich angeschaut, also, verstehe ich überhaupt nicht, wozu das notwendig sein. Wir müssen jetzt weitermachen, ja. Das ist so, ja.
Aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass halt WeChat jetzt auch natürlich sehr stark im persönlichen Bereich genutzt wird, aber halt auch in der Corporate Communication. Also es ist wie, wenn wir uns jetzt einfach nur noch WhatsApps schreiben würden. Also es ist vielleicht die Barriere auch etwas niedriger.
Ja.
Und jetzt hast du ganz viel darüber gesprochen, eben wie man Personen findet, wie man recruitet, was man alles beachten muss. Was mich jetzt noch interessiert, wie ist denn so das Teammanagement? Also gibt es auch hier Unterschiede? Also muss ich aufpassen, zum Beispiel eben in der Kultur, dass man ja nicht direkt immer Nein sagt oder Nein als eine Antwort bekommt, wenn man fragt? Oder wie würdest du sagen, managt man ein Team jetzt zum Beispiel von 5 bis 6 Leuten? Also was ist da vielleicht anders als bei uns?
Da müssen wir auch, glaube ich, den Begriff managen. Also wie geht's ja am Anfang, wenn ich ein Startup bin, geht's wirklich um den Aufbau des Teams. Ja, und ich muss den Aufbau managen. Ja, also wir sind jetzt keine etablierte Firma in China, die schon seit 5 Jahren, da habe ich andere Management-Ansätze, wie wenn ich jetzt gerade ein Team aufbaue. Wie manage ich jetzt den Aufbau meines Teams? Ja, ich glaube, das Thema Gesichtsverlust ist ein ganz entscheidendes. Ja, also wenn wir uns unterhalten, es wird eigentlich nicht widersprochen. Ja, also ich muss auch sehr viel Raum den Leuten geben und sehr viel Zeit auch den Leuten, unserem Team geben, sie wirklich dann auch sozusagen auszudrücken. Und wir würden nie dann in diesem Rahmen widersprechen. Ja, also das muss eine viel softere, viel subtilere Art und Weise geben, da dann diesen Diskurs herbeizuführen, weil der noch immer notwendig ist. Ja? Also der Diskurs ist auf alle Fälle notwendig. Ja? Aber ich kann ihn nicht so direkt angehen, wie ich das vielleicht aus Europa, aus der Heimat gewohnt bin. Also das ist so. Ja? Also auch wie ich zum Beispiel jetzt mit unserem Team in Shanghai arbeite und ich bin ja hier in Österreich positioniert, das heißt, wir machen sehr viel auch über WeChat eben auch telefonieren wir ja sehr oft. Das heißt, ich muss wirklich darauf achten, dass ich selbst nicht zu stark da in den Vordergrund dränge, sondern mich wirklich sehr stark zurücknehme und den Leuten ein Ding. Und wenn ich etwas höre und das finde ich nicht in Ordnung, passt mir nicht, falle ich da auch nicht ins Wort oder unterbreche auch nicht oder mache das auch nicht in dem Moment, sondern lass das auch erst einmal so sein und dann vielleicht am nächsten Tag oder einen Tag danach suche ich mir dann Wege oder suche ich diesen Diskurs mit dieser Person dann oder wieder nochmal mit dem Team und so weiter. Also das ist ganz entscheidend. Ja. Ja, da muss man wirklich, oder ich meine, das kommt natürlich auf eine Person selbst an. Ich muss immer meinen Senf zu allem dazugeben. Ja, vielleicht rede ich deswegen auch so viel in diesem Podcast.
Ja. Deswegen bist du ja hier.
Genau, deswegen habe ich dich eingeladen.
Das ist das ideale Format für dich, würde ich sagen.
Ja. Also, aber da muss ich mich dann, das ist ja dann auch, also da muss man sich das selbst auch gut einschätzen können, was ist man für eine Person. Und ich muss da halt in dem Moment auch wirklich versuchen, mich zurückzunehmen und würde nie auf die Idee kommen, zum Beispiel jetzt auch meinen Partner den Josh in Shanghai zu überreden in einem Call. Würde ich nicht machen. Auch wenn ich nicht mit ihm übereinstimme, irgendwas macht, dann ist das halt so und dann müssen wir halt danach reden oder am nächsten Tag oder und so weiter. Also ganz entscheidend, okay. Ja.
Fabian, du hattest ja auch ein Team in Guangzhou. Vielleicht kannst du von deinen Erfahrungen berichten.
Ja, also ich hatte ein tolles Team in Guangzhou. Ich habe ein tolles Team übernommen, die schon natürlich diese zwei Themen Verlässlichkeit und Entrepreneurship wirklich jeden Tag gelebt haben. Was mir nur aufgefallen ist, wo ich reingekommen bin, das sind natürlich immer unterschiedliche Managementstile, war, wir hatten jede Woche eine Besprechung, wo wir die wichtigsten Themen abgearbeitet haben, einfach um auch die nächste Woche strukturiert zu planen. Und ich bin gekommen und die ersten 1,5 Monate habe nur ich gesprochen.
Ja.
Also ganz was, also da sieht man wieder, dass das Hierarchische oder nur nicht anecken oder schön in der Mitte schwimmen, nicht zu ambitioniert sein, nicht zu wenig ambitioniert sein. Also richtig diese verschiedenen chinesischen Philosophien, die da einfließen, auch in die Personen, dass das halt, ja, für mich, wo ich vorher in Serbien war, wo in Serbien jeder seinen Senf zu allem gibt, was ich auch sehr geschätzt habe, war das für mich schon eine Umstellung. Und ich habe dann natürlich an ein paar Schräubchen gedreht, dass wir halt dorthin kommen, wo ich hin wollte. Das heißt, dass ich als China-Neuling, und das war ich ja damals auch, nicht meinem Team etwas vorgeben wollte, was völliger Blödsinn ist. Und ich glaube, diesen Mindset müssen auch sehr viele österreichische Startups haben. Wenn man dann diese guten Personen gefunden hat, dann müssen die auch die Chance oder die Umgebung haben, um einem widersprechen zu dürfen, auch wenn sie es am Anfang noch nicht können. Bei mir hat das circa 1 Jahr gedauert. Und wie ich gegangen bin, wo ich dann in die Privatwirtschaft gewechselt habe, war bei mir dann das Teammeeting so, dass ich nichts mehr reden musste. Und da gibt's verschiedene Komponenten, die dazu beitragen können. Das eine ist natürlich die Angst, einem chinesischen Mitarbeiter zu nehmen, Fehler zu machen. Ich glaube, dieses fail small, also not fail big, da ist der Chef, da muss der Chef schon einschreiten. Aber diese fail small Mentalität kann man, glaube ich, sehr gut, wenn man ein gutes Team hat, auch in das Team installieren. Das ist die eine Geschichte. Natürlich gibt's da noch ganz viele andere Rädchen, wo man dran drehen kann. Aber dieses Selbstbewusstsein geben, eigene Kompetenzbereiche schaffen, wo sie frei wirtschaften können. Das hast ja du auch angesprochen, Lorenz, nicht? Wenn der dieses Wochenende nicht zurückkommen wollte, wer bin ich, dass ich sage, du musst da zu deiner Familie zurückkehren?
Ja, nein, auf keinen Fall.
Also, das ist auch da diese Stärkung des Teams dahingehend zu führen, dass man, ich habe immer gesagt, wenn ich einen Tag einmal ausfalle, dann muss das Werkel so weiterlaufen, als wäre ich nicht da. Ist das realistisch am Anfang gewesen? Selbstverständlich nicht, ja. Vor allem, wenn man vorher einen anderen Management-Stil hatte. Und der war ja auch so. Aber ich glaube, diese einerseits mal diesen Raum geben,
ja,
diesen Raum auch bestärken und auch, wenn Fehler passieren, einfach sagen, super. Also, was ich meinem Team gesagt habe, ich möchte nicht, dass ihr was nicht tut, weil ihr Angst davor habt, dass ihr einen Fehler macht. Ich bin eher nicht zufrieden, wenn ihr nichts tut. Und ich glaube, das braucht auch Zeit, bis ein Team dann versteht, hey, der meint das wirklich ernst. Weil viele sagen das ja und dann beim ersten Mal, wo was nicht richtig passiert, dann kommt der Hammer drauf und dann ist es wieder autoritär wie vorher. Aber das war so aus meiner Warte, was sehr, sehr gut funktioniert hat und ja, was auch jetzt nichts wirklich China-spezifisches ist, würde ich sagen.
Ja, also das, so ist es natürlich auch. Also ich glaube, viele Sachen kennen wir dann vielleicht auch von hier, wenn wir hier in einem Brainstorming-Event sind, dass alle wirklich beitragen zu dem. Da müssen sich dann auch Führungspersönlichkeiten wirklich auch zurücknehmen und einfach den Raum lassen und ganz richtig gesagt natürlich diese Sicherheit herstellen, dass es okay ist, dort Gedanken zu teilen oder noch Fehler zu machen etc. pp. Ja. Also ja, absolut. Ich stimme dir da zu 100% überein. Das ist ganz ein entscheidender oder der kritische Faktor, das herbeizuführen. Diese Möglichkeit, weil dadurch entsteht dann natürlich das Unternehmertum, das wir brauchen. Weil ansonsten gebe ich immer aus Österreich alles vor und das ist meistens nicht der ideale Weg.
Und das Zweite, wenn ich nochmal ganz kurz unterbrechen darf, das Zweite, was ich gemacht habe, wo ich draufgekommen bin, die nicken einfach immer nur bei diesen Team-Meetings, dann habe ich bei jedem Team-Meeting einen Agenda-Punkt, der eigentlich total unseren Visionen und unseren Zielen widersprochen hat, einfach erzählt. Und nachher habe ich sie gefragt, welcher Punkt hatte nicht gepasst. Also das war für mich auch so ein Aha-Erlebnis, weil ich wollte nicht, dass mein Team alles, was ich sage, einfach als bare Münze nimmt.
Ja.
Weil wer bin ich, der aus Österreich kommt und ich habe da ein tolles Team gehabt Und die würden mir dann nicht widersprechen, wenn ich einen Blödsinn erzähle. Das geht natürlich nicht am Anfang, weil da geht es ja auch um Gesichtsverlust und auch keine Obrigkeitshörigkeit, aber schon in einem gewissen Weise auch, dass man diese Hierarchien einfach nicht durchbrechen will. Aber das war auch etwas, eine kleine Geschichte, die ich immer gemacht habe. Also ich habe einfach einen Agendapunkt auf meiner Liste, war einfach, da habe ich einen Blödsinn erzählt, der keinem österreichischen Unternehmen was helfen würde.
Ja.
Und nachher habe ich gefragt, was hat denn jetzt nicht gestimmt?
Nein, du bist gefinkelt. Das ist natürlich ein guter Test. Genau, also ich glaube, Lorenz, jetzt haben wir schon sehr viel über Menschen gesprochen, Personen, wie findet man sein Team. Ja. Vielleicht sprechen wir auch noch kurz über das andere Thema, weil ich glaube, es wird ziemlich ähnlich sein, aber auch, wie findet man die richtigen Business-Partner, Geschäftspartner. Ich glaube, wir haben schon darüber gesprochen, also eine gewisse Menschenkenntnis und sollte man haben und vielleicht auch nicht zu naiv eben gehen. Das haben wir in den letzten Folgen besprochen, Fabian. Aber vielleicht kannst du uns noch kurz erklären, wie man denn vorgeht, denn das ist auch euer täglich Brot, wenn man den richtigen Geschäftspartner finden möchte. Also zum Beispiel, wenn man ein Joint Venture gründen möchte oder einfach kooperieren möchte. Vielleicht, dass wir diesen Punkt auch mit dir noch durchbesprechen.
Genau, also ich, wie gesagt, ich kann auch hier nur aus meiner persönlichen Erfahrung und aus und so weiter erzählen. Also alles auch, das vielleicht nochmal ganz wichtig, es gibt auch hier keinen universalen, sag ich mal, Plan, der zum Erfolg führt. Ja, wie alles, was wir besprochen haben. Ja. Grundsätzlich wieder suche ich in einem Partner, was auch immer, ein strategischer Partner, ein Distributor, ein Agent, ein Lizenznehmer, das kann ja die verschiedensten Formen annehmen, eigentlich dieselben Eigenschaften, die ich mit einem Team suche. Ich versuche ja immer dasselbe zu erreichen. Ich versuche in diesem Markt Wettbewerbsfähigkeit herzustellen. Und dazu brauchen wir, genau meiner Erfahrung nach und meiner Einschätzung nach, noch immer dieselben Sachen. Wir brauchen unternehmerisches Handeln und wir brauchen verlässliches Handeln. Das heißt, grundsätzlich suche ich in diesem Partner und in diesem Partnerunternehmen genau dasselbe, wie ich in meinem Team suche. Ja? Natürlich ist es so, dass ich bei einem Joint Venture Partner oder einem Agenten oder Distributor sehr viele Sachen schon finden kann, die ich bei einem Team erst aufbauen muss. Ja? Also Vertriebsnetzwerke zum Beispiel, ja, weil oft reden wir ja von Startups, da geht es ja oft um Market Seeking, also Vertrieb und Service und nicht in alle, also Sourcing. Da sind wir ja dann wieder einer ganz anderen Art der Internationalisierung. Aber wir reden ja vor allem über Startups, die Market Seeking unterwegs sind. Das heißt, die haben dann schon oft Vertriebsnetzwerke und so. Das heißt, ich finde diese Strukturen vor, die diese Firma über ihr unternehmerisches Handeln schon selbst aufgebaut hat. Das muss ich dann nicht mehr tun. Die andere Seite ist wesentlich schwieriger herzustellen in einem externen Partner, nämlich dieses Thema Verlässlichkeit. Ja, das heißt, ich habe in einem externen Partner weil er eben nicht Teil meiner Organisation ist, ja, wesentlich schwieriger, die ganze Marktinformation, die ich auch gerne hätte, herauszubekommen, um sie auf globaler Ebene zu benutzen. Ja, ich habe jetzt einen Partner, der in China arbeitet und wirtschaftet, aber ich kriege eventuell nicht genau, ich internalisiere als Firma nicht das Wissen, nicht die Kanäle, nicht die Beziehungen, nicht die Netzwerke. Und auf Dauer gesehen sind wir der Überzeugung, dass eine Firma in einer globalen Industrie nicht langfristig mit Allianzen und Partnern wettbewerbsfähig sein wird, weil es eben fehlt an der Möglichkeit, zum Beispiel einen Distributor-Partner in China, dass ich den jetzt mit einem Distributor-Partner in Brasilien vernetze und die sich beginnen auszutauschen über das globale Thema, über mein Produkt, wo der Distribution-Partner in China dann noch 5 andere Firmen hat, ja. Das wird kaum möglich sein, ja. Das ist unheimlich schwierig und komplex, ja. Gerade wenn ich als kleines Startup mit einer großen Firma zusammenarbeite, zum Beispiel ein SOI, das dann investieren möchte, da kriege ich das kaum hin, dass ich diese globale Vernetzung und diese Verlässlichkeit aufbaue. Ja? Das heißt, für uns ist das immer nur eine ganz zeitlich begrenzte Möglichkeit. Für uns ist es auch nicht die ideale Möglichkeit. Also unser Ansatz, ja, als Firma ist ja genau das eigentlich, dass die Firmen über uns in den Markt eintreten und wir ziehen uns ja nach einer gewissen Zeit zurück, sodass das wirklich eine eigenständige Tochtergesellschaft, ein eigenständiges Team des österreichischen Firma ist. Ja, das ist ja genau unser Ansatz, um nicht in diese Joint Ventures eintreten zu müssen, diese Allianzen eintreten zu müssen, weil wir der Überzeugung sind, dass es langfristig nicht zu der globalen Wettbewerbsfähigkeit führt, die das Unternehmen braucht, um global zu bestehen. Ja, also das ja. Einfach dazu. Wie finde ich, wenn ich es trotzdem machen möchte, ja, kann ja auch, kann man sagen, jetzt machen wir das zwei, drei, gibt ja, ich kann ja auch einen kleinen Partner suchen, mit dem als Distributor das aufbauen und den kaufe ich dann ein. Zum Beispiel, unlängst habe ich gelesen, eine große österreichische Firma aus Vorarlberg hat in Australien, und es gibt viele, aber nur das Front vor zwei Tagen in den Anhang, genau das gemacht. Sie haben ihren Distributor-Partner in Australien nach 10 Jahren gekauft. Und damit internalisieren sie das Wissen, das sie aufgebaut haben. Und das ist genau das, was ein guter Schritt ist, den sie dort gesetzt haben. Ähnliches kann ich natürlich in China auch machen. Ich kann versuchen, einen kleinen Distributor-Partner zu finden, oder ich suche jemanden, der das dann wirklich übernehmen möchte, zwei, drei Leute, und mit denen arbeite ich eine Zeit lang, und irgendwann stelle ich sie an und kreiere meine eigene Tochtergesellschaft. Ja. Wo finde ich die Leute? Also A, werden die guten Firmen ohnehin oft angeschrieben. Das heißt, ich muss dann oft nur in die Selektion gehen. Ja, und da muss ich halt sehr vorsichtig und umsichtig zu sein, weil wenn ich einmal einen strategischen Partner habe und ihn da in einem Vertragsverhältnis drinnen bin, ist es ganz mühsam. Also da kann ich mir wirklich viel verbauen auch. Das zweite, Vertragsverhältnisse, wir würden nie absolute Vertragsverhältnisse aufbauen. Also absolut meine ich für immer, für den ganzen Raum etc. pp., sondern immer nur für Bereiche, wo die Firma tatsächlich nicht selbst investieren möchte. Es kann auch sein, dass eine Firma sagt, ich möchte für ein gewisses Produkt von uns, möchte ich selbst machen. Für gewisse andere Produkte möchte ich es nicht selbst machen, oder für Regionen. Also wir würden nicht in absolute Vertragsverhältnisse einsteigen, ja, sondern immer nur selektiv, begrenzt. Ja.
Genau.
Ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Diese Exklusivität, die chinesische Partner dann natürlich gerne haben wollen. Und ich kann in Gesamt China für euch das schupfen.
Ja.
Habe ich noch nicht gesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sprechen ja auch immer davon, China ist zwar ein Markt, aber das sollte man eher so betrachten wie ein Kontinent.
Ja.
Das heißt, man hat ja auch, ob man jetzt mit einem Südchinesen, Kantonesen zu tun hat oder ob man mit einem Shanghainesen zu tun hat, das sind ja auch, da kommen ja auch andere Mentalitäten in den Vordergrund, da kommen dann andere Verhandlungsgeschicke und Netzwerke, die dahinter stehen, natürlich auch zum Vorschein. Und deswegen, da gebe ich dir hundertprozentig recht, bitte, bitte. Also ich habe das immer wieder gesehen, wo dann irgendwas unterschrieben wurde, ohne dass da überhaupt einmal ein Anwalt drüber geschaut hat, weil man sie denkt und oder relativ gierig ist, der chinesische Markt, 1,4 Milliarden Leute. Nein, bitte, bitte, macht's das nicht.
Also das kann ich nur bestätigen, auch auf Messen. Die Startups bekommen immer wieder Anfragen, so quasi, wir machen das, wir machen alles für euch, ihr braucht euch um nichts kümmern, aber Pressure, schnell unterschreiben, also bitte Finger weg davon, also das ist auf gar keinen Fall das Richtige.
Ja. Gute Unternehmen warten auch auf euch. Gute Unternehmen verstehen, dass da eine Due Diligence drin ist, auch wenn der chinesische Markt sehr schnelllebig ist. Aber diese Partnerschaft aufzubauen, das weiß jeder seriöse chinesische Partner, braucht Zeit. Das heißt, der würde euch nie einen vorgefertigten Vertragsentwurf bei einer Messe hinlegen.
Also ich würde da auch auch viel einfordern von, wie du auch gesagt hast, ja, also ordentlich die Diligence, war nicht nur das, aber die Leute, also dass auch dann die chinesischen Partner nach Österreich kommen und nicht nur einmal, gerne auch zweimal oder so, ja. Also da kann man schon, wie gesagt, gute Firmen sollten da umsichtig und handeln, nicht überstürzen, nicht von der Größe des Marktes und das Versprechen des Marktes überstürzen, weil, wie gesagt, zum einleitenden Thema, eine Wettbewerbsfähigkeit im chinesischen Markt herzustellen, braucht Zeit, Kapital, Geduld, das funktioniert nicht von heute auf morgen. Und wenn ich das auch wirklich verstehe als einen Schritt, um globale Wettbewerbsfähigkeit aufzubauen, dann muss ich mir wirklich sehr genau überlegen, mit welchem chinesischen Partner, weil der muss in meine globalen Strategie eingebunden werden.
Ja.
Also das ist kein leichter, einfacher Schritt und wie gesagt, also würde ich gut überlegen.
Und vergesst bitte nicht die Außenwirtschaft, wenn da irgendwelche Dear CEO-E-Mails bei euch eintrudeln, bevor ihr euch da in irgendwelche Vorleistungen reinreden lasst, schickt eine kurze E-Mail an die Außenwirtschaftscenter, die können euch das überprüfen. Viele Österreicher wissen ja gar nicht, wenn eine Geschäftslizenz kommt und sie sprechen kein Mandarin, dann ist sie, das schaut ja sehr gut aus. Ich hatte diese Fälle dutzende Male, wo dann österreichische Unternehmen nach China gereist sind, auf Zuruf, ohne dass irgendwas überprüft wurde, und dann natürlich Anspielungen möglicher Millionenaufträge, die durch einen Besuchstermin dann reingeführt wurden, nur um zu sehen, dass nachher natürlich das eine absolute Scheinfirma war.
Also
entweder hat diese Person dann nicht für dieses SOI gearbeitet, auf der anderen Seite auch vielleicht noch einmal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn jemand euch verspricht, dass er Millionen Verträge einfach so vergeben kann als SOE, also Staatsunternehmen, State-Owned Enterprise, dann stimmt das einfach nicht. Auch in China gibt es Vergaberichtlinien.
Ja, genau. Ja, Lorenz, wir sind schon am Ende fast angekommen.
Ja, schade.
Ja, wir könnten ja stundenlang weiterreden. Aber vielleicht noch so als Abschluss, Wrap-up, was wir unsere Gäste immer fragen, der persönliche Insider- und Erfolgstipp. Vielleicht kannst du da uns eine Antwort geben und vielleicht noch ganz eine knappe Antwort zum Thema, welchen Stellenwert hat denn eine digitale Präsenz in China? Also weil wir davor eben auch kurz gesprochen haben, über wie finde ich denn die richtigen Partner und genau, zum Beispiel, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das auch verstehen.
Ich beginne gerne mit der zweiten Frage, weil die sehr gut dann in die erste Frage überleitet. Ich glaube, die digitale Präsenz oder generell die digitalen Werkzeuge, die uns heute zur Verfügung stellen, ist ein Riesenvorteil für Startups und KMUs, um generell zu internationalisieren. Ich kann dadurch relativ schnell, kostengünstig auf über eine eigene Website, aber auch über die Plattformen, die in China zur Verfügung stellen, mich dem Markt präsentieren. Mit dem Ziel, den Markt, die Nachfrage zu testen. Ja, und das ist ganz wesentlich, weil bevor ich internationalisiere, möchte ich überhaupt wissen, warum gehe ich in diesen Markt. Nur weil China groß ist, heißt das nicht, dass wirklich Nachfrage für mein Produkt in diesem Markt gegeben ist. Ja, also da kommen wir wieder zum Thema, wir überschätzen uns, was es denn tatsächlich im chinesischen Markt braucht. Also ich glaube, die digitale Präsenz ist ganz entscheidend, um auch Testläufe zu machen. Ja, also im ersten Schritt. Ja, sie ist dann später nochmal ganz entscheidend, auch um Kapazitäten aufzubauen, weil ich oder Verkäufe zu tätigen, weil ich einfach sehr viel Wissen dort unterbringen möchte, weil die Kaufentscheidung, oh gut, das sind wir jetzt beim anderen Thema, aber da muss ich sehr viel unterbringen, um den Leuten das Vertrauen in meine Produkte mitzugeben. Anderes Thema. Also ich glaube, es ist ganz entscheidend am Anfang, um wirklich meine Fühler auszustrecken, Nachfrage zu generieren, Leads zu generieren und zu verstehen, was erwartet mich dort in diesem Markt. Ja? Und ja, zum zweiten Frage, ich kann es eigentlich nur wiederholen, ich habe es versucht, heute hier auch wirklich mitzugeben. Es braucht Zeit. Es ist wirklich für jede Firma, die in China neu eintritt, ich muss neu diese Wettbewerbsfähigkeit herstellen. Es ist ein Startup für mich, auch wenn ich als etablierte Firma in Europa komme. Ich muss mich darauf einstellen, dass es länger dauert, mehr kostet, Geduld, ich muss Vertrauen haben in die Leute vor Ort, ich muss viel investieren, um den Wissenstransfer herzustellen, um dort die Kapazitäten aufzubauen. Also es muss wirklich gut überlegt sein, das heißt, ich muss mir sicher sein, dass dort eine Nachfrage ist in dem Markt für mein Produkt, weil sonst ist es nur kostspielig. Ja? Und dann würde ich wirklich einen langfristigen Horizont anlegen, 5 Jahre, um zu sagen, jetzt habe ich nachhaltig profitable Strukturen. Das hört sich viel an. Ist es natürlich auch, aber ich glaube, dass ich da realistisch sein muss. Ja. Es dauert wirklich lang, um eine vernünftige Struktur in China aufzubauen, mit guten Leuten, die das Wissen angenommen haben, die loyal sind, die Netzwerke aufgebaut haben, die das wirklich den Markt durchdringen für mich und die beitragen zur globalen Wettbewerbsfähigkeit. Das dauert und erst dann, finde ich, kann man sich wirklich vielleicht einmal zurücklehnen.
Ja, ich glaube, perfekt zusammengefasst.
Nein, absolut. Und ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, ne, dieses Zeitlassen und Zeit nehmen. Ja. Nicht nur für die Mitarbeiter, über das wir gesprochen haben, sondern auch für seine eigenen Ambitionen. Man muss ja noch einmal, ich glaube, man kann ein bisschen beruhigter schlafen, wenn man sich anschaut, wie lange Starbucks gebraucht hat, bis es rentabel war. Also die haben ja 15 Jahre geblutet und das ist ein riesengroßer Konzern. Also
ja.
Übernehmt euch nicht in euren eigenen Ambitionen. Es ist eine wunderschöne Reise, auf die ihr euch begeben werdet, wenn ihr euch entscheidet, dass der Markt für euch gut ist. Aber stay vigilant, stay positive.
Genau, nicht im Vorbeigehen. Und es ist ein CEO-Business, so quasi, wenn man es strategisch angeht. Genau, vielen Dank, Lorenz, für deine Zeit.
Danke euch.
Danke.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, gerne. Danke.
Das war die 6. Folge von Asia Expansion Explained zur Jinzhil-Region Mainland China. Auch nächstes Mal haben wir wieder ein spannendes Thema vorbereitet. Bis dann!
Das war Asia Expansion Explained, Ihr Podcast für eure Internationalisierung nach Asien. Ihr habt Fragen, Anregungen, Wünsche? dann schreibt uns unter podcast@gin-austria.com. Weitere Infos zu den Startup-Services von Global Incubator Network Austria findet ihr auf gin-austria.com. Ready for the next steps? Go big, go global, go Asia. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen GEM Solutions und dem Global Incubator Network Austria, ein Förderungsprogramm des Austria Wirtschaftsservice und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft.